Deutschlandfunk Kultur.
Wenn du wüsstest, dass morgen die Welt untergeht, würdest du heute noch einen Apfelbaum pflanzen?
Also, ich würde selbstverständlich noch einen Hörspiel-Podcast mit dir aufnehmen, Hanna.
Oh.
Damit unsere Fans während der Dystopie noch was zum Bingen haben.
Alles klar, Band läuft.
Hauptsache Hörspiel. Mit Hanna Steger und Max von Malotki.
Herzlich willkommen zu Hauptsache Hörspiel. Wir sind Hanna und Max. Hallo.
Dachchen.
Und wir haben euch wieder ein Hörspiel des Monats mitgebracht. Heute nämlich Ein Käfer, der Erinnerungen frisst.
Ist, ich bin natürlich happy, ein Science-Fiction-Hörspiel.
Ja, da freut sich aber einer.
Da freut sich einer. Bei Sci-Fi immer, du kennst mich, Sci-Fi. Großes Herz.
Ich sag mal kurz, worum es geht. Also, es spielt gut 10 Jahre in der Zukunft. Und es gibt einen serverfressenden Käfer, der alle unsere digitalen
Standard.
Erinnerungen zerstört hat, ja.
Die Daten deines Familienarchivs im Magen eines Anamox Quenenia Stuttgartensis. Die gesamten Fotos, Videos, alle analogen Erinnerungen, Jahre vorher mühsam digitalisiert, um Platz zu sparen, alles weg.
Und die Protagonistin des Hörspiels, Mika, läuft deswegen mit einem Tablet durch ihre alte Stadt, Berlin. Und wir begleiten sie bei einem sogenannten Augmented Reality Walk. Da läuft sie durch die Stadt und besucht Orte, um sich an ihre verstorbene Mutter zu erinnern und diese Erinnerung, die der Käfer aufgefressen hat, also wiederherzustellen.
Herzlich willkommen beim Augmented Reality Walk. Folge dem Pfeil auf dem Tablet. Schau dir das Graffiti auf der anderen Straßenseite an. Wie innig die Frau mit der Hand über den Kopf des Kindes streicht.
Geht's da um Erinnerung im öffentlichen Raum oder Elternschaft? Und wo ist dieses Graffiti? Vielleicht wurde es ja überstrichen. Oder ist jetzt hinter diesem Solarisolier-Dings?
Genau. Also eigentlich geht es in dem Hörspiel um die Frage, wie wir uns eigentlich genau erinnern. Zum Beispiel mit Fotos oder mit alten Stimmaufnahmen der Eltern, die man, was weiß ich, noch auf dem Handy, auf dem AB oder sowas hat. Oder eben auch ganz physisch mit Denkmälern in der Stadt.
Oder aber natürlich auch gar nicht physisch mit Sachen, wie es zum Beispiel an einem bestimmten Platz riecht. Und wie wird das in der Zukunft aussehen, wenn wir heute alles nur noch in soziale Netzwerke packen?
Übrigens ein Hörspiel aus einer großen ARD-Reihe zusammen mit Deutschlandfunk Kultur. Das sind 9 Hörspiele, die alle auf das Jahr 2035 geguckt haben. Die Reihe heißt auch so, 2035. Das sage ich nur noch schnell, bevor Hanna mich wegbeamt, weil ich wieder zu viel über Science Fiction abnörde.
Ja, ich habe den Finger schon auf dem Knopf, Max. Aber nein, also ich muss jetzt schon auch mal sagen, dass es manchmal, ganz selten vielleicht, Momente gibt, wo ich Sci-Fi gar nicht so schlimm finde.
Wie bitte, was? Warte mal, ja. Stegi findet Science-Fiction gut, was passiert denn jetzt?
Ja, nämlich, wenn das in einer nahen Zukunft spielt.
Ja, wenn das morgen
ja,
ist,
zum
dann
Beispiel,
ist Science-Fiction
das ist super
okay.
Science-Fiction. Na, weil man sich die Dinge dann wirklich vorstellen kann, die bis dahin passiert sein sollen. Also, so jetzt hier so Raumschiffe und andere Planeten wurden besiedelt und so, das holt mich jetzt nicht so ab. Aber so eine Gedankenspinnerei um die Probleme von heute. So, was ist mit Erderwärmung oder was ist dann so mit Strom und Blackout? Wie geht es dann irgendwie mit unseren Städten weiter in den nächsten Jahren? Weißt du, und es geht halt um die Jahre, die ich wahrscheinlich auch noch erleben werde. Mhm. Sowas.
Und das Hörspiel des Monats, man merkt es, macht genau das. Wir haben mit den beiden AutorInnen gesprochen, Fabian Reit und Sophie Neu.
Die beiden sind StudienkollegInnen von der Ernst Busch, der Hochschule für Schauspiel in Berlin. Und die Sophie hat Dramaturgie studiert und Fabian, richtig starker Masterstudiengangstitel, hat Spiele und Objekt studiert. Und da haben die sich also kennengelernt und dann beschlossen, ein abgefahrenes Projekt zusammen auf die Beine zu stellen. Hallo ihr zwei.
Hallo, schön, dass wir da sein dürfen.
Danke für die Einladung.
Fangen wir mal vorne an. Wie ist dieses Hörspiel entstanden?
Vielleicht lohnt es sich da einen Schritt zurück zu machen, weil tatsächlich beruht diese Arbeit auf meiner Abschlussarbeit an der Uni. Der Augmented Reality Walk, der in diesem Hörspiel vorkommt, den gab es auch in echt. Also das war so eine Corona-Geburt, wo man durch Prenzlauer Berg laufen konnte und um das Thälmann-Denkmal drumherum so verschiedene Stationen abgelaufen hat. Und das ist so ein bisschen die Grundlage. Und dann kam der Deutschlandfunk auf uns zu und hat gesagt, habt ihr nicht Bock, ein Hörspiel zu machen?
Und dann meinten die, okay, aber das würde in diese Zukunfts-2035-Reihe passen. Dann müsst ihr aber noch eine Zukunftsebene reinbringen, die wir vorher nicht drin hatten. Also eigentlich, das Hörspiel klingt, glaube ich, so voll und hat diese vielen Ebenen, weil das auch so ein bisschen die Genese
sich so
ist,
aufgebaut
wie das
hat.
So immer eine Ebene drauf kam. Ja.
Wir würden übrigens von so einem Gemüsehändler gesponsert, also Kartoffeln müssten auch noch drin sein. Ja, spannend, aber sag mal, ist das nicht auch so ein bisschen sowohl Fluch als auch Geschenk gewesen, dass wegen Corona jetzt auf einmal alle dann auch was Digitales machen wollten und man hat es sogar noch größer gemacht, als man eigentlich gedacht hätte, weil, du, wir brauchen das jetzt, wir brauchen jetzt digital.
Oh, für mich war das eine gute Zeit tatsächlich. Mein Studienabschluss ist ja auch genau da reingefallen. Auf einmal gab es überall Förderung und man konnte überall genau das Zeug machen, was man machen wollte. Das war natürlich fantastisch. Als wir da angefangen haben, waren alle so, ja, digitales Theater muss man irgendwie mal machen. Und dann kamen die ersten Lockdowns und dann ging es auf einmal ab. Aber ich glaube, genauso schnell wie es kam, genauso schnell geht es ja gerade auch wieder. Deswegen ist so ein bisschen, ja, jetzt mal gucken, wie hoch die Welle noch bleibt, wenn wir da wirklich so durch sind, wie wir da durch zu sein scheinen.
Ihr habt dann wieder alle total analog werden. Aber es ist schön zu hören, dass du die eine Person auf diesem Planeten warst, die Spaß hatte. Das ist cool. Freut mich für dich.
Ich war die eine Person.
Für dich haben sie es gemacht. Ja, aber das sagt jetzt ja gerade eigentlich schon genau diese Zukunftsvision, die dahinter steckt. Ne? Also wie wird es werden? Oder so der Blick auf unsere Jetztzeit aus der Zukunft. Diese digitale Erinnerungskultur, was habt ihr für eine Beziehung dazu?
Also ich eine ziemlich zwiespältige, muss ich sagen. Ich funktioniere relativ analog. Also ich finde Technik irgendwie dann toll, wenn sie mir halt so Sachen erleichtert. Aber ich habe zum Beispiel keine große Lust, mich damit so auseinanderzusetzen, da irgendwie so reinzufrickeln oder so. Ja, ich merke schon, dass ich so manches annehme und bei anderen Sachen werde ich dann so absichtlich analoger. Also Fotos zum Beispiel, jetzt wirklich nur noch mit Filmen zu fotografieren, eine begrenzte Anzahl und dann klebe ich das irgendwo ein.
Und wie ist es bei dir, Fabian?
Ich schmeiß wahnsinnig gern Sachen weg, ich hebe nichts auf. Ich habe so eine Kiste, wo so Erinnerungen drin sind, da schmeiße ich alles rein. Und das ist aber auch die eine Kiste, die ich habe. Das ist keine Umzugskiste, die ist noch kleiner, das ist so ein Aktenböxli. Meine persönliche Ebene ist einfach ein paar analoge Sachen in die Kiste und der Rest landet irgendwo und dann ist es vielleicht auch weg, also fort.
Wie ist es bei euch? Versucht ihr euch dann auch aktiv teilweise davor zu beschützen, wie, ich sage jetzt mal, invasiv das halt im täglichen Leben auch überall ist? Stichwort digitale Abstinenz und so?
Also ich habe auf jeden Fall, wie gesagt, alle Benachrichtigungen ausgeschaltet und mein Handy ist auch immer stumm.
Das erklärt vieles in unserer Kommunikation.
Das ist vielleicht ein bisschen nervig für jemanden, der da anders funktioniert.
Ich habe den Nicht-Stören-Modus aktiviert, aber nur so nachts. Und ich habe aber tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, dass mich manche Funktionen, die ich einfach nicht deaktivieren kann, beispielsweise bei dieser Foto-App, die ich benutze, schickt einem immer so automatische Erinnerungen an. Ich habe einen neuen Fotorückblick für dich erstellt. Und das sind dann zum Teil Fotos von vor 10 Jahren, wo Ex-Freundinnen auftauchen. Und das ist ja weird. Oder auch zum Beispiel meine Schwester ist vor 10 Jahren gestorben und dann schickt mir auf einmal mein Handy so Benachrichtigungen, wo drin steht, hier, guck noch mal. Und dann platzt das wieder rein ins Leben, ohne dass irgendwie so ein Moment wäre, den man so gerne hätte. Und das finde ich dann schon, sind Momente, wo ich mir schon wünschen würde, dass es weniger invasiv wäre oder dass ich zumindest mehr eine Wahl hätte oder mich darauf vorbereiten kann, weil so ist es irgendwie sehr da und sehr nah auf einmal, ohne dass ich es mir ausgesucht hätte. Aber ich finde keinen Ausweg. Also man kann das irgendwie nicht
das
abschalten.
Kann man wenn man nicht abstellen? Benutzt.
Das ist wirklich krass. Mir geht es ähnlich und der Mangel an Feingefühl ist tatsächlich überraschend. Weil, ich meine, der Algorithmus könnte ja auch checken, dass die Person in den Fotos danach auch nicht mehr auftaucht, was das auch heißen könnte, dass man mit der Person nichts mehr zu tun hat oder so. Aber momentan, die letzten Male ist das Handy auf Nummer sicher gegangen und hat immer so Urlaubsfotos, ich vor irgendeinem Berg oder so. Damit wird er doch hoffentlich klarkommen. Ne? So.
Ja. Ich finde es super witzig, dass ihr jetzt halt nicht die total KI-begeisterten Leute dann jetzt aber so eine Art von Hörspiel macht. Also was sagt ihr mir mit eurem Hörspiel über diese Sache?
Oh, don't get me wrong, es gibt Teile, wo ich von künstlicher Intelligenz total begeistert bin. Also wo ich sagen würde, das kann eine große Erleichterung sein, die nimmt uns Arbeit ab, die wir machen müssen. Go, go, go. Aber das ist, glaube ich, dieser Punkt, den wir machen wollten mit diesem Hörspiel, dass wir eben sagen, ja, okay, vielleicht können wir uns darüber unterhalten, wie wir Technologie einsetzen und wie offen dann diese Technologien sind und welchen Zugriff wir darauf haben. Weil wenn wir zum Beispiel über künstliche Intelligenz reden, reden wir sehr viel über Blackboxen, wo wir nicht mehr wissen, wie die funktionieren. Und das finde ich dann schwierig und ich finde, darüber müsste man halt reden.
Ich habe da gar nicht so die positive oder negative Meinung zu. Ich habe das Gefühl, ich bilde mir die auch irgendwie so on the go, weil das halt gerade alles passiert Und ich denke halt nicht, dass wir die Wahl haben, ob wir uns damit auseinandersetzen wollen, weil das müssen wir. Und je schneller man da kulturell hinterherkommt, desto besser, weil es passiert ja schon alles in so einer unglaublich schnellen Geschwindigkeit, dass ich das Gefühl hatte, naja, wenn wir jetzt halt ein Hörspiel machen und das soll 2035 spielen, das ist halt keine Frage, ob man sich damit auseinandersetzt oder nicht.
Aber dieser Walk, ne, den habt ihr gemacht, auch schon, um diesen Denkmälern eine Bedeutung zu geben? Oder haben diese Denkmäler, die es tatsächlich gibt, die in dem Hörspiel auftauchen, haben die für euch eine Bedeutung? Oder wie seid ihr jetzt auf diese tatsächlich existierenden Denkmäler mit diesem Walk, den es schon gab, in Verbindung? Das verstehe ich noch nicht.
Es gibt ja in Berlin diese Debatte um das Thälmann-Denkmal. Das gab es zu dem Zeitpunkt schon, da war das irgendwie größer. Und wenn man so eine Kartoffel ist wie ich, also so deutsche Eltern hat und so, da habe ich mich immer schwer getan damit, nicht über die eigene Geschichte nachzudenken. Weil ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, wenn wir über die Migrationsdebatten reden, müssen wir auch über die deutsche Gesellschaft reden. Das war so ein bisschen der Grund, weswegen ich angefangen habe, mich mit zur Erinnerungskultur so ein bisschen zu beschäftigen. Und dann hat sich das einfach angeboten, das auch in Bezug auf das Thälmann-Denkmal zu machen, gerade weil da auch nochmal so eine Ost-West-Debatte aufgemacht wird. Und das fand ich dann irgendwie einen interessanten Punkt, um dann darüber zu reden, wie verhandeln wir das? Was bedeutet das Thälmann-Denkmal für Wessis? Was bedeutet es für Ossis? Und was bedeutet es irgendwie für nochmal andere Leute? Und auch, wie gehen wir mit den restlichen Denkmalen, die da drumherum sind, eigentlich um? Und auch mit diesem Teil der Stadt. So, das war, glaube ich, so der Ausgangspunkt, weswegen wir damit angefangen haben.
Ja, also ich glaube, mich hat damals auch zum einen gecatcht, viele sind eben Denkmäler aus der DDR und den Umgang damit zu entdecken. Also ich habe Kunstgeschichte vorher studiert und so die Form dieser Denkmäler konkret, welche zum Beispiel dann auch von AnwohnerInnen als passend empfunden werden oder nicht, wie fügt sich das so in die Umgebung ein. Das ist ja was ganz anderes, ob ein Straßenname ein Denkmal ist oder eine Büste oder eine Ganzkörperskulptur. Ja, welche Form kann das konkret annehmen und was macht die Form? Auch das Thälmann-Denkmal ist ja sehr einschüchternd zum Beispiel. Und ja, diese Skulptur, der Junge mit dem Fisch zum Beispiel, die es da auch wirklich gibt, die ist irgendwie fast albern oder so. Also das fand ich sehr spannend daran, dass das so eine ja, sehr visuelle, ästhetische Debatte eigentlich auch ist.
Das heißt, wie ist eure eigene Haltung zu diesem, ja auch in dem Hörspiel kurz aufflammenden, zwiespältigen Denkmalgedanken?
Was meinst du mit zwiespältigen Denkmalgedanken?
Ich sag nur Hashtag Denkmalgedanke, das gefällt mir schon.
Naja, also die Idee, wann setzt man wem ein Denkmal? Ich denke ja auch sofort immer an Wir sind Helden tatsächlich, ne? Mit ab wann macht man es damit kaputt? Wann sollte man lieber die Sprayer holen? Und braucht es dieses physische Denkmal? Genauso wie braucht es diese digital gespeicherten Erinnerungen oder reichen die Erinnerungen in meinem Kopf nicht? Das ist das, was ich meine mit Denkmalgedanke. Ist es gut, Leuten ein Denkmal zu bauen oder nicht?
Also ich muss sagen, ich mag den Gedanken, auch was das für eine Gesellschaft bedeuten kann. Mhm. Und ich mag auch Visualisierungen oder Objekte im Stadtraum. Ich finde halt nur, man bleibt so hinter den Möglichkeiten zurück. Also wenn man mal guckt, was die meiste Form für Denkmäler ist, dann sind das halt Abbildungen von den Personen. Und dann sitzen die halt auf irgendeinem Pferd oder es ist eine Büste oder so. Und das könnte Audio sein, das könnte abstrakt sein. Ich glaube, da könnte man viel, viel ansprechendere oder kreativere Sachen eigentlich machen, als es oft ist. Aber den Gedanken an sich finde ich schon toll. Also wir haben ja eben auch Leute gefragt und uns ja auch so, wem oder was würdet ihr ein Denkmal bauen, wie würde das aussehen? Und dann merkt man schon, dass es ziemlich viele Dinge und Menschen gibt, die kein Denkmal haben. Und es würde Leuten eigentlich gefallen.
Ich hatte, als ich euer Hörspiel gehört habe, auch nochmal an diese Eugen-Gomringer-Debatte mit dem Gedicht an der Wand gedacht. Und ne, ist das jetzt sozusagen was, was man geschichtlich auch natürlich da lässt, weil es eben genau das dokumentiert? Oder ist das jetzt ein sexistisches Gedicht und es muss weg, etc., etc.? Also diese ganzen Sachen, die da mitschwingen, an was möchte man sich erinnern? Ja? Möchte man sich auch an die Diskussion und an die Schwere der Diskussion erinnern? Oder ist es dann zu viel Denkmal und zu wenig Diskussion? Ich finde, das ist gar nicht so einfach, ne?
Also als wir das Projekt angefangen haben damals, gab es diese Debatte um, wie ordnen wir das ein, wie kommentieren wir das, gab es da schon öffentlich. Aber es gab noch nicht diesen Drive dahinter und ich hatte irgendwie da schon das Gefühl von, eigentlich spiegelt sich da so ein krasser gesellschaftlicher Wandel drin, dass es nämlich eigentlich eine stärkere gesellschaftliche Mitbestimmung in solchen Zusammenhängen braucht und Leute sich ihren Ort oder ihre Stadt auch zurückholen wollen und die irgendwie mitprägen wollen. Und die zementiert sich halt daran. Also und eben auch so ein Ungerechtigkeitsgefühl, so ein Gefühl von, wer darf hier vorkommen, wem gehört hier eigentlich die Stadt? dass sich das daran eben zeigt. Und das ist eigentlich so der Punkt, den ich da so interessant finde oder den ich da irgendwie mehr diskutieren wollen würde, weil ich so das Gefühl habe, da spiegelt sich halt lebendige Stadtgesellschaft wieder.
Ja, ihr Lieben, da ist viel Schönes drin.
Ich möchte noch eine Sache wissen.
Yes, Hanna möchte aber noch was wissen.
Noch eine kurze, auf die kann auch ganz kurz geantwortet werden, nämlich wem würdet ihr denn ein Denkmal bauen?
Oh.
Die Frage ist in dem Hörspiel auch drin. Es ist nur fair, dass wir sie euch wieder hinschmeißen. Ist nicht mal unsere Idee.
Ja,
selber schuld. Ich habe tatsächlich auch überlegt, ob ihr vielleicht sogar da schon mit drin seid. Also ich kenne ja eure Stimmen nicht, deswegen habe ich gedacht, na, wer weiß, vielleicht haben sie sich da schon reingebastelt, also nicht. Dann müsst ihr es jetzt machen.
Also wir haben die Frage damals für den Walk, glaube ich, auch selber beantwortet. Und jetzt im Hörspiel ist es so, dass wir Einsendungen hatten und da haben wir auch welche nachgesprochen. Also unsere Stimmen sind da drin versteckt, aber mit einer fremden Einsendung sozusagen.
Okay.
Damals habe ich geantwortet, ausgestorbenen Tieren. Oder zumindest einfach mehr nicht-menschliche Denkmäler.
Mhm.
Und was ich aber jetzt auch vielen Leuten gesagt habe, ich fand es lustig, dass dadurch, dass wir diese Einsendung schriftlich bekommen haben, haben beide so Freunde und Familie und wir und auch das Team vom Deutschlandfunk gefragt, ob sie uns die Sachen einlesen. Und ohne, dass wir das so konzeptuell geplant haben, als wir das Hörspiel dann gehört haben, dachte ich so, krass, wir haben eigentlich genau das Gleiche gemacht, worum es in dem Hörspiel geht, nämlich alle unsere Freunde und Verwandten und unser Team sind mit ihrer Stimme jetzt in dem Hörspiel vertreten. Und das fand ich irgendwie total lustig, dass ohne dass wir das so wollten, das Hörspiel jetzt eigentlich auch so eine Art Audio-Denkmal, Audio-Momentaufnahme von Fabians und meinem Menschenkreis oder so ist. Das fand ich irgendwie ganz schön.
Schöner Nebeneffekt.
Ich würde, glaube ich, einfach den FFP2-Masken ein Denkmal bauen. Das finde ich, glaube ich, einfach ein gutes Denkmal. Einfach so eine schöne, große
FFP2-Maske wirklich richtig gut, ne?
Im öffentlichen Raum.
Absolut.
Hätte was.
Und dann würden sich die Leute immer so dahinter stellen, dass die immer so aussieht, als wäre die ein bisschen zu groß. Man kann sich damit lustig fotografieren und so. Absolut.
Oh, ein Selfie-Denkmal.
Genau.
Sophie Neu und Fabian Reit, die Macher des Hörspiels Der Käfer, der Erinnerungen frisst. Vielen lieben Dank, dass ihr bei uns gewesen seid.
Danke.
Ciao.
Tschüss.
Und hör mal, Max, wo wir jetzt gerade bei Denkmälern sind, ne? Mhm. Also am spannendsten finde ich ja eigentlich den Gedanken an diese Orte, die ganz banal sind und gar kein Denkmal brauchen und für einen selber so krass emotional aufgeladen sind.
Ja. Sowas wie Straßenecke, super banal, aber für dich halt wichtig. Ne?
Ja, voll. Und auch gerade in Berlin zum Beispiel habe ich genau so eine Straßenecke, die ist verrückterweise sogar doppelt aufgeladen und sehr gegensätzlich, denn auf der einen Straßenseite habe ich mal mit so einem super heißen Typen geknutscht.
Nein.
Ja, und auf der anderen Straßenseite ist meiner Mutter das Portemonnaie geklaut worden. Kannst du dir das vorstellen? Also nicht am gleichen Tag, ne, sondern schon an unterschiedlichen Tagen.
Der Typ, wie, der war ganz schön schnell.
Aber ich denke natürlich immer an beides, wenn ich da an dieser Ecke langlatsche.
Wo war das?
Veteranenstraße.
Die Veteranenstraße. Ja. Die Veteranenstraße ist natürlich für zwiespältige Erinnerungen bekannt. Aber wo wir gerade bei Berliner Straßennamen sind, das ist für mich tatsächlich auch eine Erinnerungsgeschichte, weil in Berlin sind ja nach der Wende viele Straßennamen geändert worden. Und ich habe damals da studiert und ein Freund von mir wohnte in der Nähe der Dimitrovstraße, die man dann wieder in Danziger Straße umbenannt hat, weil so hieß die vor 1950.
Und dann wusstest du auf einmal nicht mehr, wo du bist.
Genau. Ich dachte so, sag mal,
Prenzlauer Berg hier noch oder was?
Ja, ohne Quatsch. Weil ich meine, mir ist klar, dass man jetzt nicht mehr unbedingt bulgarische Kommunistenführer hypen wollte, aber ich glaube, es wird oft unterschätzt, wie viel sowas verändert, wenn man einfach sagt, so, die Straße heißt jetzt wieder so.
Ja, für die Leute, die da leben vor allem.
Ja, und auch in Sachen Erinnerungskultur, weil dieser Wandel ja nicht dokumentiert wird. Ne? Also es gibt ja immer nur das Aktuelle. Es gibt ja immer nur den aktuellen Straßennamen. Und wer da ab jetzt vorbeikommt und das nicht wusste oder vorher nicht kannte, so wie ich, der weiß gar nicht mehr, was da passiert ist. Man liest einfach nur noch Danziger. Und da finde ich, ich kann das nachvollziehen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite verschenkt das was in Sachen Erinnerungskultur.
Ja, das ist lustig, dass dir das an so einer kleinen persönlichen Geschichte so auffällt. Mhm. Weil im Großen ist das ja ganz genauso. Also auch mit Bauwerken zum Beispiel, ne? Die man dann entweder stehen lässt, so dann sagt, das ist jetzt ein Mahnmal oder wir brauchen das zur Erinnerung, auch so an diesen Wandel, oder ob man es dann einfach wegreißt.
Ja, da gibt es in Berlin natürlich einige Beispiele, also zum Beispiel hier Palast der Republik, auch das Ding dafür.
Ja, stimmt. Also das wurde ja auch unfassbar kontrovers diskutiert, ne? Ob man das abreißt oder nicht, das Ding. Also entweder wäre es halt ein unmögliches Denkmal für einen Unterdrückungsstaat oder halt ein Bauwerk, das dann umfunktioniert wird und dann aber weiterhin die Geschichte dokumentiert.
dieses kupferfarbene Spiegelglas zwischen all den Altbauten, erinnere ich mich heute noch dran und natürlich auch an die Diskussion.
Das hässliche Teil, ey. Ja, also meine Ossi-Eltern, ne, wenn du die gefragt hättest, die hätten das Ding wahrscheinlich höchstpersönlich in die Luft gejagt, wenn man sie gelassen
natürlich,
hätte.
Natürlich, das sind ja auch deine, das ja, sind ja auch die Stegermeister.
Die Stegermeister, also come on. Und für die zum Beispiel war das gar keine Frage, denn für die gibt es gar nicht die Möglichkeit, das Ding stehen zu lassen und es nicht als Verherrlichung der DDR zu betrachten.
Ja.
Wurde also abgerissen.
Und um das einfach nochmal klar zu machen an dieser Stelle, es waren nicht deine Eltern, die das in die Luft gesprengt haben.
Da halte ich mich raus, das weiß ich nicht, keine Information.
Aber was ich toll finde, ist, man merkt halt, welche Erinnerungen dieses Hörspiel freisetzen kann, jetzt nicht nur bei Hanna und mir. Deswegen ausdrückliche Empfehlung, das Hörspiel des Monats, der Käfer der Erinnerungen frisst, kriegt ihr in der ARD Audiothek natürlich wie immer und bei Deutschlandfunk Kultur.
So, Max.
Hanna.
Wir haben noch was.
Ja.
Wir haben nämlich nicht nur das Hörspiel des Monats, sondern auch noch das Hörspiel des Jahres.
Yes, große Preisverleihung im Deutschlandfunk in Köln. Aus den 12 Hörspielen des Monats wurde, Überraschung, das Hörspiel des Jahres ausgewählt.
Wunderbare Veranstaltung im Rahmen des Kölner Kongresses. Und den Preis hat bekommen das Hörspiel Pisten von Penda Diouf.
Ich sitze neben dem Fenster. Mein Lieblingsplatz im Flugzeug. Ich bewege mich nie vom Platz weg. Egal, wie lange der Flug ist. Auch nicht, um mir die Beine zu vertreten. Noch nicht einmal, um auf die Toilette zu gehen. Seit der Kindheit habe ich mir angewöhnt, mich ganz klein zu machen. Egal unter welchen Umständen, keine Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Wenn man zu einer Minderheit gehört, muss man auf seinem Platz bleiben. Deswegen bleibe ich sitzen. Ich warte. Ich bin die einzige schwarze Person im Flugzeug. Um mich herum deutsche Senioren im Ruhestand auf dem Weg zur Safari in der ehemaligen Kolonie. Ein Stück Deutschland in Afrika, wo man sich nicht wird anstrengen müssen, um verstanden zu werden. Deutsch ist eine offizielle Sprache geblieben, 100 Jahre später. Wo man sich nicht wird anstrengen müssen, um den Einheimischen zu begegnen. Als ehemaliger Kolonist ist man immer noch ein bisschen zu Hause. Auch keine Mühe, was das Essen angeht. Den besten Apfelstrudel, den ich je gegessen habe, aß ich langsam, jeden Bissen kauend, den Zimtgeruch genießend, den Moment in mein Gedächtnis eingravierend, weil ich ihn einzigartig wusste, in einer Raststätte in einem verlorenen Winkel Namibias.
Penda Diouf erzählt die Geschichte ihrer eigenen Diskriminierung als Heranwachsende in Frankreich und verbindet das dann mit der Gewaltgeschichte Namibias während der deutschen Kolonialzeit. Und die Regisseurin des Stücks, Christine Nagel, hat erzählt, warum sie das so berührt hat.
Das Bemerkenswerte an diesem Text ist, dass es der Autorin gelingt, uns spüren zu machen, was das bedeutet, in einem Körper zu sein, der eben nicht weiß ist und was das mit einem macht, welche Schwierigkeiten man im Alltag ganz konkret hat und welche Erlebnisse und Erfahrungen man da eigentlich jeden Tag hat. Und diese Dimensionen, glaube ich, können wir uns alle eben doch nicht richtig vorstellen. Und sie macht uns das spürbar in der Sprache. Ich glaube, dass wir in Deutschland wirklich viel zu wenig wissen über diese Geschichte. Und ich freue mich natürlich besonders für die Autorin Penda Diouf und auch für die Schauspielerin und alle Beteiligten. Aber natürlich geht es vor allem auch um das Thema. Und das ist erstmal, glaube ich, wichtig, um überhaupt weitermachen zu können, als Gesellschaft auch damit umgehen zu können, wie man jetzt mit all diesen Restitutionsfragen auch umgeht.
Herzlichen Glückwunsch also nochmal an das Hörspiel des Jahres Pisten von Penda Diouf. Produziert hat das der NDR und dem danken wir auch für den O-Ton von Christine Nagel. Und das Hörspiel Pisten kann man hören hier im Deutschlandfunk am 11.03. um 20.05 Uhr. Das ist ein Samstag.
Wir sagen danke fürs Zuhören. Hauptsache Hörspiel. Wir freuen uns über Feedback. Schreibt uns gerne an unsere E-Mail-Adresse hauptsachehörspiel@deutschlandradio.de. Hauptsache Hörspiel mit oe@deutschlandradio.de.
Zur letzten Folge hat uns zum Beispiel der Olaf eine E-Mail geschrieben. Und der ist absoluter Hörspielfan und gibt sogar selbst im Internet Hörspieltipps. So ein krasser Fan ist der.
Ist er. Und weil wir letztes Mal bei unseren Hörspieltipps ja ein bisschen Pro und Contra waren, hat Olaf geschrieben. Mhm. Ich habe es hier ausgedruckt. Sekunde.
Malotki zelebriert.
Ja, ein bisschen Audioeffekte. Das mögt ihr ja. Ihr mögt ja Hörspiel. Er nahm das Papier zur Hand.
Komm, so jetzt sag, was hat er geschrieben?
Er hat geschrieben, sorry Hanna, ich muss leider das Team Max-Fähnchen schwenken. Weil, das muss ich jetzt nicht mehr alles vorlesen, er fand unseren Extra-Tipp damals gut, ich fand ihn auch gut und Hanna fand ihn halt nicht so gut. Deswegen Team Max.
Also Olaf braucht sich nicht mehr zu melden.
Olaf, du bist auf jeden Fall, also kommst immer direkt durch, hast hier so eine direkte Leitung, kannst dich gerne melden.
Nein, wir freuen uns wirklich sehr, wenn ihr euch meldet und sagen für heute bis zum nächsten Mal, dann mit dem Hörspiel des Monats, wes Alltag Antwort gäbe.
Hörspielherzen gehen natürlich raus, wie immer Hanna und Max sagen tschüss.
Tschüss.